Liebe Gemeinde, es geschah in Schottland, wohl im 16. Jahrhundert. Da gab es auch schon bekennende Gemeinden, die sogenannten Dissenters oder Covenanters. Die hatten sich von der Staatskirche unabhängig gemacht. Allerdings war ihnen durch die englische Krone strengstens untersagt, in ihren Versammlungen das Abendmahl zu feiern. Und die Soldaten der Königin von England suchten und verfolgten Menschen, die sich zum Abendmahl hielten, in Gottesdiensten jenseits der Grenzen der Staatskirche. Natürlich haben sie dennoch Abendmahl gefeiert, wie jene junge Dame, die unterwegs ist zum Gottesdienst, und dann biegt sie um die Ecke und plötzlich steht sie einer Truppe von Polizisten gegenüber oder Soldaten in dem Falle. Wo gehst du hin, wollen sie wissen. Was soll sie antworten? Sie darf nicht lügen. Sie will aber auch ihre Mitchristen nicht gefährden, die sich zum geheimen Abendmahlsgottesdienst treffen. Und dann gibt ihr Gott diese Idee. Sie sagt, mein älterer Bruder ist gestorben und sie verlesen heute sein Testament. Er hat etwas für mich getan und mir etwas hinterlassen und ich will die Verlesung dieses Testaments hören. Da ließ man sie laufen. Und in der Tat hat sie das Abendmahl sehr treffend beschrieben. Jesus selbst hat ja seine Jünger, seine Nachfolger Brüder genannt. Er hat gesagt, wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder. Und die Einsetzung des Abendmahls hat er mit den Worten vorgenommen, dies ist das neue Testament in meinem Blut. Und darum ist es so wichtig, dass auch wir dieses Abendmahl miteinander feiern. So wie auch heute im Rahmen dieses Gottesdienstes. Und wir wollen heute noch einmal wieder fragen, warum ist das eigentlich so wichtig, Abendmahl zu feiern? Was ist der Inhalt dieses Testaments, das unser Bruder uns hinterlassen hat? Was hat er uns damit vermacht mit diesem Testament? Denn es ist so, dass sich rund um das Abendmahl sehr viele Missverständnisse gesammelt haben im Laufe einer langen Geschichte. Zum Beispiel auch so ein magisches Verständnis, als ob es durch das Abendmahl eine automatische Vergebung der Sünden geben könne. Also gehst du zum Abendmahl, wird dir deine Sünde automatisch vergeben und dann ist alles wieder in Ordnung. Wir wollen jetzt genauer nachfragen, warum hat der Herr uns das Abendmahl gegeben? Und dazu haben wir einen der ältesten Berichte der Bibel überhaupt, des Neuen Testamentes überhaupt vor uns, nämlich den ersten Korintherbrief des Apostel Paulus, Kapitel 11, die Verse 20 bis 30. Das haben Sie als Predigtext jetzt vor sich. Da sagt Paulus, wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn, sondern ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt, oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot. Und so trinke er aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Herr Jesus, und jetzt bitten wir dich, dass wir diese Worte verstehen, die du uns durch Paulus gegeben hast. Amen. Höchstwahrscheinlich ist das der älteste Bericht, den es im Neuen Testament über das Abendmahl gibt, und es ist interessant, in welchem Zusammenhang dieser Text steht. Zu erwarten wäre ja vielleicht ein feierlicher Zusammenhang. So ein Psalm, ein Lobgesang und dann kommen die Einsetzungsworte zum Abendmahl. Aber Genauso ist es nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Paulus beginnt hier in Vers 20 mit einem Missstand. Und wir müssen fragen, worin bestand dieser Missstand? Es gab in dieser Gemeinde, in der Anfangsgemeinde, Liebesmahle. Das heißt, man hat sich getroffen, man ist zusammengekommen, um zu essen und Gemeinschaft miteinander zu haben, wenn ihr nun zusammenkommt. Ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sagt Paulus. Das heißt, das Liebesmahl war in Ordnung. Aber dann wurde das Abendmahl so drangehängt. Und wenn das Liebesmahl in einer falschen Weise schon gefeiert war, dann war gewissermaßen die Gemeinschaft schon zerstört. Und es gab da in der Tat Probleme. Es gab die Gefahr, dass das Abendmahl in seiner Besonderheit nicht mehr angemessen gewürdigt wurde. Dass man zwar noch die äußere Zeremonie hatte, aber nicht mehr die richtige innere Einstellung dazu. Die Wohlhabenden, die haben zum Teil geschlemmt und dem Alkohol sehr zugesprochen bei diesen sogenannten Liebesmahlen. Und Paulus macht das hier deutlich, viele Ärmere gingen leer aus. Das heißt, schon in sich war das Liebesmahl pervertiert. Ein jeder nimmt sein eigenes Mahl vorweg, die haben also nicht auf die anderen gewartet. Wenn jemand aus irgendeinem Grunde etwas später kam, dann haben sie ihm nichts mehr übrig gelassen. Es herrschten dort ziemlich wüste und unordentliche Zustände. Und Paulus sagt dann im Vers 22, wenn ihr euch schon im Bauch vollschlagen wollt, dann könnt ihr das auch zu Hause machen. Habt ihr nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Noch besser ist natürlich, ihr kommt und bringt auch für die anderen was mit. Sie verstehen die Situation. Paulus sagt, wenn ihr so lieblos miteinander umgeht, dann braucht ihr auch kein Liebesmahl miteinander zu feiern. Und er sagt ganz deutlich, die Situation ist untragbar, die bei euch eingerissen ist. Es gibt kein Lob an dieser Stelle, an anderer Stelle hat er sie gelobt, hier kann er sie nicht loben. Und durch das drangehängte Abendmahl wird die Sache nicht besser, sondern nur noch schlimmer. Eine falsche Haltung Gott gegenüber und den Mitchristen gegenüber. Gott gegenüber ehrfurchtslos und den Mitchristen gegenüber lieblos. Genau das war eingerissen, das war die Situation. Und vor diesem dunklen Hintergrund, in diese notvolle Situation hinein, stellt Paulus dann das großartige Geschenk des Abendmahls. So wie Jesus es sich wirklich gedacht hat. Ein Ausleger hat geschrieben, diese Verse, die jetzt kommen, sind wie ein Diamant, der auf eine dreckige Straße geworfen wird. Wie ein Diamant auf eine dreckige Straße geworfen. Und Paulus zeigt uns hier, dass es nicht immer sinnvoll ist, mit dem Positiven zu beginnen. Wir sagen ja meistens, ja, wir fangen mal mit dem Positiven an und dann setzen wir uns mit dem Problem auseinander. In dem Fall macht Paulus es anders. Und dann bringt er ein direktes Zitat von dem Herrn Jesus in Vers 23. Denn ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich euch gegeben habe. Also das, was ich euch jetzt gebe, ist Originalton Jesus, sagt er. Und dann fügt er noch hinzu, wann der Herr Jesus das ursprünglich gesagt hat. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward. Also in der Nacht zum Karfreitag nahm er das Brot, dankte und brach's in der Nacht des Verrats. Und in dieser Nacht hat er seinen Jüngern und dann auch uns den klaren Auftrag gegeben, dieses Mahl immer wieder zu feiern. Vers 24. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut. Und er wird später auch noch sagen, wie lange wir das tun sollen, nämlich bis er wiederkommt. Und dann kommt die eigentliche Erklärung des Abendmahls. Erst werden die Missstände geklärt und dann wird gesagt, warum der Herr Jesus uns dieses Mahl gegeben hat. Was geschieht eigentlich im Abendmahl? Warum sollen wir das tun? Warum ist uns das als Gemeinde aufgetragen? Und wir finden hier mindestens drei Antworten. Man könnte auch sagen, das Abendmahl ist ein dreifacher Zuruf von dem Herrn Jesus. Zunächst Vers 24 und 25. Da sagt Paulus, der Herr sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Und dann nochmal in Vers 25, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das Abendmahl ist erstens Gedächtnismahl. Erstens Gedächtnismahl. Oder man könnte auch sagen Erinnerungsmahl. Denkt dran, sagt der Herr Jesus. Das ist der erste Zuruf. Das Abendmahl als Erinnerungsmahl. Denkt dran. Und wir fragen, warum ausgerechnet dieses Mahl zur Erinnerung? Es gibt doch so viele andere Dinge, die uns an Jesus erinnern. Die Bibel, die Predigt, das Gespräch mit anderen Christen, Warum brauchen wir ausgerechnet diese Erinnerung? Nun, es ist für uns eine Predigt zum Anfassen. Das ist die pädagogische Absicht Gottes mit diesem Abendmahl. Wir sollen sehen, wir sollen schmecken, wir sollen etwas in den Händen halten, auf der Zunge spüren. Der Herr will uns das vergewissern, er will es uns greifbar machen, leibhaftig. Er will es uns schmecken lassen, was Jesus wirklich für uns getan hat. So wirklich wie das Brot ausgeteilt wird, so wirklich hat der Herr Jesus seinen Leib für uns töten lassen. Und so wirklich wie der Wein durch unsere Kehle rinnt, so wirklich hat der Herr sein Blut für uns vergossen. Daran will er uns erinnern. Denkt dran, sagt er. Das ist der erste Zuruf. Das Abendmahl ist keine magische Speise. Brot und Wein, die Elemente, haben für sich keine geheimnisvolle Wirkung. So wie es die römisch-katholische Kirche in der sogenannten Transsubstantiation lehrt, wenn dann das Glöckchen klingelt, dass dann eine Wandlung geschieht und deshalb darf der Wein auch hinterher nicht weggeschüttet werden, weil das ja dann nun wirklich das Blut Jesu Christi sei, auf eine ganz magische, geheimnisvolle Weise. Nein, in der Bibel wird deutlich, das sind Zeichen. Das sind Zeichen, die der Herr Jesus gebraucht, aber es sind nicht einfach nur leere Zeichen, so wie der Herr Jesus an anderer Stelle sagt, ich bin der Weinstock. So sagt er hier, mein Leib ist das Brot, mein Blut ist der Wein. Das sind sichtbare, greifbare, schmeckbare, fühlbare, mit den Sinnen wahrnehmbare Zeichen, die uns erinnern und vergewissern sollen, was der Herr Jesus für uns getan hat. Man könnte das in gewisser Hinsicht mit so einem Ehering vergleichen. Ich bin auch verheiratet, wenn ich den Ehering nicht trage. Aber inzwischen kann ich ihn gar nicht mehr abmachen. Das ist auch gut. Der Ehering, der erinnert uns daran, dass wir verheiratet sind. Er dokumentiert das. Er besiegelt das. Da stehen auch die Daten drin. Genau, Verlobungsdatum, Hochzeitsdatum, steht alles drin. Ich wäre auch verheiratet ohne diesen Ring. Aber der Ring bekräftigt es und vergewissert es. Und so ein ähnliches Zeichen ist das Abendmahl. Es ist eine spezielle Erinnerung an ein bestimmtes Werk, das der Herr Jesus Christus für uns getan hat. Es ist nicht nur so eine Erinnerung allgemein an Jesus, sondern eine Erinnerung, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Ganz speziell. Und gerade für diese besondere Tat hat der Herr uns nochmal ein besonderes Erinnerungszeichen gegeben. Denkt dran, sagt er. Das ist der erste Zuruf. Und deshalb ist auch der Zeitpunkt, an dem der Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, genau geplant gewesen. Paulus nennt ja hier den Zeitpunkt in Vers 23, er sagt, in der Nacht, da der Herr Jesus verraten wurde. Also aus dem Evangelium wissen wir ja ziemlich genau, was in dieser Nacht zum Karfreitag geschehen ist. Da hat Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl gefeiert. Und das Passa, das war eines der wichtigsten jüdischen Feste, das erinnerte an die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. Wir haben eben die Lesung von Bruder Nordsieg gehört. An die entscheidende Nacht, als Gott die Erstgeburt der Ägypter schlagen lässt und als die Israeliten ein fehlerloses Lamm schlachten mussten, das Blut an ihre Pfosten streichen und Gott sagt, wo ich das Blut des Lammes sehe, da werde ich vorübergehen. Und Passa bedeutet wörtlich vorübergehen. Da geht das Gericht Gottes vorüber, wo das Blut des Lammes zu sehen ist. Und in jener Nacht hat Gott den Befehl gegeben, ihr sollt das einmal im Jahr feiern. Ihr sollt dran denken, ihr sollt es ja niemals vergessen. Erinnerungsmahl. Und so hat der Jesus in der Nacht vor seiner Kreuzigung mit den Jüngern dieses Mahl gefeiert. Einen Abend früher als die meisten anderen Juden. Und sie kannten das aus ihren Familien, das Fest der ungesäuerten Brote. Da gab es eine spezielle Liturgie. An vier Stellen wurde ein Weinbecher rumgegeben durch die Runde. Es gab bittere Kräuter, es gab Matzenbrot. Es wurde aus dem Psalm 113 bis 118 gesungen aus dem Alten Testament. Das war alles fest. Beim Passamahl war alles vorhanden, was wir beim Abendmahl auch haben. Das ungesäuerte Brot und der Weinkelch. Und im Verlauf dieser Passafeier, aus diesem Passamahl heraus, hat der Herr Jesus dann das Abendmahl eingesetzt. Und als das Matzenbrot ausgegeben wurde und gebrochen wurde, hat er gesagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Er hat übrigens nicht gesagt, mein Leib, der für euch gebrochen wird, obwohl das beim Brot ja nahegelegen hätte, weil der Leib des Herrn Jesus ja nicht gebrochen wurde. Normalerweise wurde bei Gekreuzigten irgendwann wurden die Knochen gebrochen, damit sicher war, er ist auch tot, er stirbt auch. Beim Herrn Jesus hat man das nicht gemacht. Die Propheten hatten das schon angekündigt, dass man ihm kein Bein brechen würde. Und deswegen sagt der Herr Jesus hier auch, mein Leib für euch gegeben und nicht gebrochen. Und als dann zum dritten Mal der Weinbecher rumgeht, im Rahmen der Passaliturgie, da sagt der Herr Jesus, nehmt hin, das ist der Kelch nach dem Mahl, von dem Vers 25 redet, das ist mein Blut. Und damit setzt der Herr Jesus ein neues Passamahl ein. Ein neues Passamahl, das noch weit über die Bedeutung des alten Passamahles hinausgeht. Damals, da gedachte man an die Befreiung aus Ägypten. Da ging es um einen zeitlichen Schutz. Und jetzt gedenkt man an die Befreiung aus dem Gericht Gottes. Da geht es um einen ewigen Schutz. Das ewige, endgültige Passalam ist der Herr Jesus. Und daran erinnert er uns, wenn wir das Mahl feiern. Und Jesus zeigt den Jüngern, was damals vor mehr als 1200 Jahren in Ägypten geschah. Und was dann durch die Jahrhunderte hindurch im Passamahl immer wieder gefeiert wurde. Das war eine Vorschattung. Und es erfüllt sich jetzt vor euren Augen in einer viel, viel besseren Qualität. Jetzt fließt wieder Blut. Jetzt muss wieder einer sterben. Aber jetzt trifft es Gottes eigenen Sohn, der zum Opferlamm wird für die ganze Welt. Und daran erinnert uns das Abendmahl. Das zeigt uns das Abendmahl. Und so wird das alte Passamahl abgelöst und überboten durch das neue Abendmahl. Und beide Male geht es um ein blutiges Opfer. Beim alten Passamahl wird das Lamm geopfert, beim neuen Passamahl geht es um das Opfer des Herrn Jesu. Beim alten Passamahl war man fröhlich, denn da starben die Feinde. Beim neuen Passamahl ist es tragisch, denn da stirbt Gott selbst. Und daran soll das Abendmahl nun die Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte hindurch daran erinnern, dass wir das Jahr nicht aus dem Zentrum rücken lassen, jenes Kreuz, an dem der Herr Jesus für uns die entscheidende Schlacht geschlagen hat. Und durch jenes Ereignis in der Vergangenheit ist es ja möglich, nur dadurch, dass heute ein Mensch gerettet werden kann und nicht in die Hölle kommt, sondern Vergebung seiner Sünde erlangt. Und das erinnert uns der Herr im Abendmahl, das führt er uns vor Augen. Am Bamberger Dom gibt es eine Darstellung des jüngsten Gerichts. Da hat man den Gerichtsengel und der Gerichtsengel hält zwei Schalen in der Hand. Und auf der einen Schale sind Bücher, das sind offensichtlich die Sündenregister. Und an dieser Schale zerren viele kleine Teufelchen, die versuchen, sie nach unten zu ziehen, damit diese Schale unserer Schuld so schwer ist. Und wissen Sie, was in der anderen Schale steht? Ein kleiner Abendmahlskelch. Und damit soll nicht gesagt werden, dass das Abendmahl unsere Sünde aufwiegt. Aber das Mahl ist die Erinnerung. Das Mahl ist das greifbare, schmeckbare Zeichen dafür, dass der Herr Jesus alles für uns gegeben und getan hat. Und dass die Kraft seines Blutes so stark ist, dass sie alles aufwiegt, was die Sündenregister, was der Teufel und alle, die uns von dem lebendigen Gott wegzerren wollen, alles, was die in Anschlag bringen, um die Waage unserer Schuld runterzuziehen, das wird alles aufgewogen durch das Blut des Lammes Jesu Christi. Das führt uns das Abendmahl vor Augen. Und darum muss man jetzt hier sagen, es ist eine schlimme Umdeutung des Abendmahls, wenn etwa in der römisch-katholischen Kirche behauptet wird, dass in jeder Eucharistie Jesus nochmal geopfert wird. So lehrt es ja die römische Kirche bis heute. Der Priester bietet wieder dem Vater Christus als Opfer dar. So wird es offiziell gelehrt. Und die Messe ist ein unblutiges Opfer, das bis heute Sühnung leistet für die Sünden von toten und lebenden Katholiken. So sagt es die Heilige Schrift nicht, sondern die Heilige Schrift sagt, es ist ein Erinnerungsmahl an das einmalige Opfer, das ausreicht, was der Jesus damals getan hat, ein für alle Mal. Das reicht völlig aus für deine Sünde und für meine genauso. Das ist das Erste. Erinnerungsmahl. Denk dran, sagt der Herr Jesus. Und dann eine zweite Bedeutung, die das Mahl hat. Das Mahl ist auch ein Verkündigungsmahl. Hör hin, das ist der zweite Zuruf. Hör hin, das Abendmahl ist Verkündigungsmahl. Schauen Sie, so steht es in Vers 26. So oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also man könnte auch sagen, das Abendmahl ist eine Predigt mit anderen Mitteln. So oft ihr das tut, verkündigt ihr. Es ist eine Predigt über das Kreuz Christi. Und Paulus sagt auch, was wir hier verkünden. Dieser Kelch, Vers 25, ist der neue Bund, das neue Testament in meinem Blut. Der neue Bund in meinem Blut. Das heißt, ganz einfach, durch den Sühnetod von Jesus hat der lebendige Gott einen neuen Bund gestiftet. Luther übersetzt ein neues Testament. Eine neue Art von Verbindung, von Bündnis, von Gemeinschaft hat Gott ermöglicht zwischen sich selbst und seinen Geschöpfen. Wir können jetzt Gottes Kinder werden. Wir können Bürger des Himmels werden. Wir dürfen eintreten in den Machtbereich der Gemeinde Jesu Christi. Und Paulus sagt, dieser Kelch ist der neue Bund. Das heißt, dieser Abendmahlskelch symbolisiert, bezeichnet, beschreibt, steht für, verkündigt den neuen Bund, den Jesus durch sein Blut für uns ermöglicht hat. Das heißt, der blutige Tod Jesu und seine machtvolle Auferstehung öffnet jedem, der an Jesus glaubt, die Tür zu Gottes Vaterherzen und den Eintritt in Gottes Familie. Dieser Kelch ist der neue Bund. Der Herr hat durch sein Opfer die Tür geöffnet, den Weg frei gemacht, eine persönliche Verbindung zwischen dem lebendigen Gott und seinen Geschöpfen als Kinder, als seine Kinder wieder möglich gemacht. Und das wird uns nun im Abendmahl verkündigt. So oft ihr das tut, verkündigt ihr das. Hier steht wohlgemerkt nicht, dass das im Abendmahl bewirkt wird, sondern es wird verkündigt. Es ist ein Missverständnis, dass manche sagen, ja, das Abendmahl versetzt schon in den neuen Bund. Und wer am Abendmahl teilnimmt, hat automatisch Vergebung seiner Sünden und ist automatisch Mitglied dieses neuen Bundes. Das sagt die Bibel nicht, sondern die Bibel sagt, das Abendmahl ist kein Vergebungsmahl, sondern ein Verkündigungsmahl. Es verkündigt die Vergebung. Und diese Vergebung wird auch an anderen Stellen verkündigt. In der Bibel können wir das lesen, in der Predigt können wir das hören, in den Liedern können wir das singen und eben auch im Abendmahl. Da wird es greifbar, da wird es zugespitzt, da wird es gegenständlich verkündigt. Und überlegen Sie sich mal, damals war das die Situation, der Herr Jesus teilt das Brot aus, er teilt den Wein aus und er sagt zu seinen Jüngern, für euch gegeben, für euch. Und heute sagen wir es genauso. Wenn dann später das Brot hier im Halbkreis ausgeteilt wird, wenn der Weinkelch dem, der hier vortritt, gereicht wird, dann sagen wir immer, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Das ist die Verkündigung des Abendmahls. Verstehen Sie? Das heißt, so wie du persönlich dein Stück Brot runterschluckst und so wie du persönlich, und niemand vertritt dich dabei, aus dem Kelch deinen Schluck nimmst, genauso persönlich hat der Herr Jesus Christus für dich sein Leben hingegeben. So persönlich ist die Sache, so direkt. So persönlich vergibt er dir seine Schuld. Und so gewiss das geschieht, du träumst ja nicht nur, dass du am Abendmahl teilnimmst, du stehst hier ja wirklich, du nimmst das ja wirklich, du schmeckst das ja, du spürst das ja, das geht runter durch deinen Hals. So wirklich dieses ganze Geschehen ist, so wirklich vergibt er dir deine Schuld. Und deswegen haben die Reformatoren immer wieder betont, das Abendmahl gibt gar nichts anderes, als das Wort auch gibt. Es gibt es nur auf eine andere Weise. Die Predigt spricht die Vergebung zu und das Abendmahl macht es genauso. Und beides, sowohl das Wort der Predigt als auch das Abendmahl, wird recht nur ergriffen im persönlichen Glauben. Es ist eine ganz persönliche Sache zwischen dir und deinem Herrn. Und deshalb ist, das muss ich sehr deutlich sagen, auch beim sogenannten Sterbeabendmahl größte Behutsamkeit angebracht. Es besteht eine ganz große Gefahr in einer falschen Tradition. Nach dem Motto, wenn es ans Sterben geht, dann kommt der Pfarrer noch vorbei mit dem Abendmahlsgeschirr und gibt das letzte Abendmahl und dann kann ja nichts mehr schiefgehen auf der Reise zur letzten Station. Das ist eine ganz große Gefahr, weil es dazu dienen kann, dass der Betreffende denkt, ich muss ja nur das Abendmahl nehmen und dass die Angehörigen das auch denken, da muss nichts mehr an Schuld bereinigt werden, da muss ich auch nicht persönlich Christus als meinem Herrn und König glauben, sondern es gibt ja die Kirche als Vermittlungsinstitution und dann kommt der Pastor oder der Priester und er vollführt dann dieses heilige Ritual und dann wird es schon irgendwie gut gehen auf der anderen Seite. Das ist eine große Gefahr, ist ein großes, großes Missverständnis und deswegen muss man damit sehr behutsam umgehen. Das Abendmahl verkündigt den Tod des Herrn als Rettungstat und als Umkehrruf und Einladung. Und dann verkündigt das Abendmahl noch etwas. Es ist Verkündigungsmahl, hört her, es verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt. Das heißt, das Abendmahl richtet den Blick auch nach vorn. Und damit ist deutlich, diese Verkündigung ist uns für einen begrenzten Zeitraum aufgetragen. Jetzt ist es dran. Jetzt ist Jesus noch nicht sichtbar hier auf der Erde. Jetzt ist er durch sein Wort bei uns, durch seinen Heiligen Geist bei uns, er ist real bei uns. Und jetzt sollen wir verkündigen, bis er kommt. Es kommt der Tag, da ist alle Verkündigung am Ziel, weil der, den wir verkündigen, dann selber da ist. Und weil wir dann nicht mehr Christus verkündigen müssen, dann verkündigt Christus sich selbst, dann kann ihn niemand mehr übersehen. Also, halten wir das fest, das Abendmahl blickt zurück auf das, was Jesus für uns getan hat. Das Abendmahl packt die Gegenwart beim Schopf und sagt, er tut es für dich, er gibt es dir persönlich. Und das Abendmahl blickt voraus in die Zukunft und sagt, und das hat der Herr uns aufgetragen zu feiern, bis er wiederkommt. Und so wird das Abendmahl dann zu einem Bild für die Mahlgemeinschaft im Himmel. Der Herr Jesus hat gesagt, dass er erst wieder Wein trinken wird im Himmel mit uns zusammen. Und so ist das Abendmahl eine Vorschattung, eine Vorahnung dessen, was noch unzählige Male größer und herrlicher und schöner und beglückender dann im Reich Gottes, in Gottes ewiger Welt stattfinden wird. Also das Abendmahl hat eine doppelte Botschaft. Es verkündigt den Sühnetod Jesu und es verkündigt, dass er wiederkommen wird. Und diese doppelte Botschaft, die soll uns dankbar machen und auch in einem richtigen Sinne beschämen. Herr, was hast du alles getan für uns? Und sie soll uns mutig nach vorn blicken lassen und ganz offensiv in die Zukunft hineingehen, weil der Herr mit uns geht und alles zum Ziel bringt. Darauf darfst du dich verlassen, wenn du ihm gehörst. Also, man kann sagen, das Abendmahl ist in gewisser Hinsicht eine Zwischenmahlzeit, eine Wegzehrung für die Christen. Die ruft uns zu, diese Wegzehrung. Das Entscheidende ist bereits für dich geschehen. Und das, was noch nicht geschehen ist, das wird mit Sicherheit noch kommen. Also, und jetzt kommt das Letzte. Zu dieser Zwischenmahlzeit, da ruft wer an seinen Tisch? Wer lädt zum Abendmahl ein? Die Gemeinde? Der Pastor? Die Ältesten? Nein, der Herr Jesus selbst. Das ist das Entscheidende. Nicht die Gemeinde lädt zum Abendmahl ein, sondern Jesus Christus ruft seine Leute dort zusammen. Und das ist der dritte Zuruf, der uns vom Abendmahl her entgegenklingt. Das Abendmahl ist Erinnerungsmahl, denk dran. Das Abendmahl ist zweitens Verkündigungsmahl, hör hin. Und das Abendmahl ist drittens Gemeinschaftsmahl. Und der Herr sagt, komm her, es ist Gemeinschaftsmahl. Der Text von Paulus zeigt, das Abendmahl gehört in die Gemeinde. Paulus sagt, wie sie es miteinander einnehmen sollen und dass sie liebevoll miteinander umgehen können. Und im Kapitel vorher hat Paulus das nochmal ausdrücklich gesagt, warum das Abendmahl auch ein Gemeinschaftsmahl ist. Ich darf Ihnen diese beiden Verse nochmal lesen. 1. Korinther 10, Vers 16 und Vers 17. Da sagt Paulus, der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Und das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Das ist hochinteressant. Das Abendmahl hat eine doppelte Verkündigung und das Abendmahl stiftet auch eine doppelte Gemeinschaft, Gemeinschaftsmahl. Und zwar macht Paulus deutlich, es geht einmal um die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus selbst. Das wird im Abendmahl verdeutlicht. Natürlich, ein Christ hat diese Gemeinschaft mit Jesus immer. Wenn Sie zu dem Herrn Jesus gehören, dann gilt Ihnen sein Wort, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und diese Gemeinschaft findet unterschiedlichen Ausdruck. Sie haben die Gemeinschaft, wenn Sie sein Wort lesen, wenn Sie zu ihm beten, wenn wir auf sein Wort in der Predigt hören, wenn wir als Christen uns gegenseitig ermutigen und füreinander im Gebet eintreten. In all diesen Situationen haben wir Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Und ein weiterer Weg, eine weitere Form dieser Gemeinschaft ist das Abendmahl. Und Jesus macht deutlich, so wirklich, wie wir das Brot im Munde haben, so nah ist uns Jesus. Und so real, wie wir den Wein auf der Zunge schmecken, so real ist der Herr Jesus, auch wenn wir ihn nicht sehen, wirklich unter uns, bei uns, ganz persönlich. Also, wir können deutlich sehen, mit dem Abendmahl vergewissert der Herr Jesus uns auch, dass er, bis er wiederkommt, jederzeit bei uns ist. Und dass wir persönlich mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist doch eine interessante Formulierung. Er spricht hier von dem Brot, an dem wir teilhaben, und von dem Wein, an dem wir teilhaben. Und wofür steht das Brot? Das Brot steht für die Gemeinschaft des Leibes. Und der Wein steht für die Gemeinschaft seines Blutes. Und Leib und Blut zusammengenommen, ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Das ist ein Bild für eine vollständige, enge Lebensgemeinschaft. Wenn jemand so ein Vollblutmusiker ist, dann sagt man, der ist Musiker mit Leib und Blut. Das heißt, er hängt mit seinem ganzen Leben drin. Er hängt mit seinem ganzen Leben drin. Mit Leib und Blut ist der Musiker. Und hier sagt Paulus, Jesus ist mit uns verbunden mit Leib und Blut. Das heißt, er hängt mit seinem ganzen Leben drin. Der ganze Herr Jesus Christus ist ganz mit uns, seinen Nachfolgern, aufs Engste verbunden. Mit Leib und Blut. So dürfen wir mit ihm leben. Und es ist so wichtig, liebe Mitchristen, dass wir das bewusst vor Augen haben. Denn wir leben in unserem Alltag oft so, als ob der Herr Jesus gar nicht wirklich da wäre. Als ob der Glaube so eine Theorie wäre, ja, und wir wissen das irgendwie und morgens machen wir unsere stille Zeit und lesen drei Verse in der Bibel und dann leben wir so, als ob wir doch alleine wären und er nicht da wäre. Ist es nicht oft so? Und Francis Schaeffer, der große christliche Kulturphilosoph und Zeitkritiker, der hat so gern ein Beispiel gebracht, an dem er deutlich machte, was heißt es, bewusst in der Gegenwart des realen Gottes zu leben, die uns auch im Abendmahl zugerufen wird. Und er hat an eine Praxis des chinesischen Theaters erinnert. Er hat gesagt, in China, da gibt es unter anderem folgende Formen von Theater, da wird auf zwei Ebenen gleichzeitig Theater gespielt. Also gewissermaßen im Erdgeschoss und im ersten Stock. Und das Publikum sieht beide Ebenen gleichzeitig, aber die Spieler sehen jeweils nur eine. Also eine bestimmte Szene spielt sich im Erdgeschoss ab, eine andere im ersten Stock. Manchmal greifen die beiden Ebenen auch ineinander. Und er sagt, im Grunde genommen, was der Zuschauer sieht, das ist die Perspektive des Christen. Wir leben gleichzeitig im Erdgeschoss und im ersten Stock. Normalerweise sind wir hier im Erdgeschoss. Wir haben uns in dieser Erde, in dieser Welt noch zu bewähren und zu bewegen. Aber gleichzeitig dürfen wir wissen, es gibt den Stock da drüber, bildlich gesprochen. Auch dort wird gehandelt. Auch von dort kann jederzeit Einfluss genommen werden auf unsere Ebene. Das eine und das andere gehört gleichzeitig zusammen. Und Schaeffer hat gesagt, das müssen wir lernen als Christen, im Bewusstsein dieser übernatürlichen Welt zu leben, dass die gleichzeitig da ist. Und wenn wir das tun, dann ist es gar nicht verwunderlich, wenn irgendwas passiert, dass wir schnell mal innehalten und sagen, Herr, hilf mir, du siehst doch, was jetzt los ist. Bitte, bitte, trag mich da irgendwie durch. Oder wenn wir einen Menschen sehen, der in Not ist, dass wir sagen, Mensch, lass uns schnell für ihn beten. Vielleicht, dass Gott ihm in besonderer Weise helfen möge. Oder wenn Sie jemanden sehen, der im Krankenwagen abtransportiert wird, dann dürfen Sie wissen, es ist nicht nur diese innerweltliche, sichtbare Ebene, sondern es ist auch der erste Stock immer beteiligt. Und der Herr ist immer da. Wir leben ständig in seiner Gegenwart. Und diese Nähe, diese reale Nähe, die will uns auch das Abendmahl schmackhaft machen, im wahrsten Sinne des Wortes. So real, wie du das Brot kaust und den Wein trinkst, so real ist der Herr wirklich bei dir. Er will in echter Gemeinschaft mit dir leben. Und diese Gemeinschaft mit dem Herrn, die ist durch nichts anderes zu ersetzen, durch keine menschliche und innerweltliche Gemeinschaft. Aber sie stiftet, diese Gemeinschaft mit dem Herrn, sie stiftet uns dann auch Gemeinschaft untereinander. Und das ist der letzte Gedanke für heute. Das sagt Paulus in 1. Korinther 10, Vers 17. Denn ein Brot ist's. Und so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an dem einen Brot beteiligt sind. Also normalerweise müssen Sie sich das so vorstellen, wurde beim Passa ein großes Matzenbrot gereicht. Und dann haben die davon abgebrochen und jeder war an diesem einen Brot beteiligt. Und das will Paulus hier sagen. Wie wir von diesem einen Matzenbrot alle unsere kleinen Stückchen abbrechen, so gehören wir als Gemeinde auch in Wirklichkeit zusammen, weil wir alle durch Christus zu einem Kuchen gewissermaßen zusammengebacken wurden. Und damit zeigt Paulus uns etwas ganz Entscheidendes, was Gemeinschaft unter Christen bedeutet. Die Gemeinschaft der Christen lebt nicht vom Gemeinschaftssinn der einzelnen Teile. Die Gemeinschaft der Christen lebt nicht von der Qualität der Actions, die man gemeinsam durchführt. So schön das manchmal ist und so viel Freude uns das auch bereiten mag. Die Gemeinschaft unter Christen wird nicht durch uns gemacht oder irgendwie hergestellt, sondern die Gemeinschaft der Christen ist vorgegeben in dem einen Brot, im Christus. Und wer nach Christus greift, nach diesem einen Brot, wer die Vergebung des Herrn Jesus in Anspruch nimmt, der wird dadurch eingefügt in die Gemeinschaft all der anderen, die von diesem einen Brot essen. Die Gemeinschaft stiftet das eine Brot und nicht diejenigen, die davon essen. Und so ist der Abendmahl, wie man auch sagt, der Tisch des Herrn. Und der Herr Jesus ist der Gastgeber und er lädt uns ein. Er versammelt uns um diesen Tisch. Und das wird ja symbolisch dadurch deutlich, dass wir dann nach vorne kommen, dass wir uns um diesen Tisch herum aufstellen. Er lädt uns ein. Er deckt uns den Tisch. Das ist auch die Bedeutung der Einsetzungsworte. Deswegen wiederholen wir sie hier nochmal in der Abendmahlsfeier und machen deutlich, Christus stiftet das Abendmahl. Er schenkt es. Und wer jetzt zu diesem Tisch hinzutritt, der macht nochmal deutlich, ich stehe in dieser Gemeinschaft, die der Herr Jesus gestiftet hat, dadurch, dass er am Kreuz auch für meine Schuld starb. Und ich glaube ihm und ich gehöre zu ihm. Und deshalb darf ich auch mit all den anderen zusammengehören, die an ihn glauben und die ihn lieb haben. Das ist die Grundlage für jede christliche Gemeinschaft, die diesen Namen verdient, liebe Geschwister. Gemeinschaft entsteht dadurch, dass wir uns um das drehen, was der Herr Jesus gibt, dass wir nach ihm greifen, dass wir uns an ihn klammern. Und je näher wir bei Jesus sind, umso näher sind wir dann auch beieinander. Trotz unserer ganzen menschlichen Ecken und Kanten, die wir haben, und unsere Ecken und Kanten stehen da manchmal so ein bisschen im Wege, dass wir nicht so ganz so nah zusammenrücken scheinbar, aber wir sind durch Christus verbunden. Das ist eine Tatsache. Und er will uns auch helfen, mit unseren menschlichen Macken und Ecken und Kanten klarzukommen, das immer wieder zu überwinden in seiner Liebe. Das ist sein großes Ziel und dafür dürfen wir auch beten. Aber er ist es, der die Gemeinschaft stiftet. Und damit ist auch klar, warum nur solche Menschen am Abendmahl teilnehmen sollen, die wirklich Christen sind, die wirklich glauben, dass Jesus für ihre Schuld gestorben ist am Kreuz. Denn nur die können auch Gemeinschaft mit Christus haben. Und nur wer Gemeinschaft mit Christus hat, ist beteiligt an der Gemeinschaft des Abendmahls. Also wer zu Christus als seinem Retter ruft, der ist zum Mahl geladen. Und damit können wir am Ende von der Bibel her eine ganz klare Bestandsaufnahme machen, ein ganz klares Ergebnis formulieren, wozu der Herr Jesus uns das Abendmahl geschenkt hat. Und eine Gemeinde, die das weiß, die steht auch in der Verantwortung, mit diesem Abendmahl verantwortungsbewusst und gründlich und besonnen umzugehen. Und darum fügt Paulus am Schluss noch diese ermahnenden Verse an. Er sagt im Vers 27, wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Was ist mit diesem unwürdig gemeint? Das meint nicht die charakterliche Qualität des Menschen. Das meint nicht, dass einer nicht sündlos ist und wenn einer nicht sündlos ist, ist er unwürdig. In der Hinsicht sind wir alle unwürdig. Sondern da steht in der Grammatik ein Adverb. Das heißt, es geht um die Art und Weise des Essens und Trinkens. Paulus sagt, wer auf unwürdige Art und Weise dieses Abendmahl einnimmt. Und er erklärt dann in Vers 29 nochmal, was das heißt. Indem er nicht unterscheidet den Leib Christi von anderer Speise. Das heißt, unwürdig das Abendmahl nehmen heißt, es gedankenlos nehmen, es achtlos nehmen, es unangemessen nehmen. Nicht wirklich achten, was uns hier durch Christus gegeben und gesagt wird. In Korinth war das so, dass sie das Abendmahl drangehängt haben an ein liebloses Liebesmahl. Das war pervertiert. Und was wird nicht heute alles mit dem Abendmahl gemacht? Feierabendmahl bei den sogenannten Kirchentagen. Das Abendmahl als ein fröhliches Happening, bei dem man sieht, ach, irgendwie ist es doch ganz lustig, sich auf die Bibel zu berufen. Was wird heute alles mit dem Abendmahl für Missbrauch und Schindluder getrieben? Nein, Paulus sagt, das ist unwürdig. Wer nicht den Leib und das Blut Christi unterscheidet von anderer Speise, das heißt nicht Sündlosigkeit. Ich will es nochmal ganz deutlich sagen. Das Wort, was hier für unwürdig steht, mancher hatte gewissensmäßig Probleme, zum Abendmahl zu kommen, weil er noch an seine eigene Schwachheit, an seine eigene Sünde in seinem Leben denkt, wo er immer wieder an seine Grenzen stößt. Und viele haben gedacht, das meint Paulus mit unwürdig. Das meint er aber nicht mit unwürdig. Das ist von der Grammatik her ganz eindeutig. Nein, gerade wenn du unter deiner Sünde leidest, gerade wenn du Sehnsucht danach hast, dass Jesus dir vergibt und dass er dich festhält, dann will dich das Abendmahl gerade dieser Vergebung vergewissern. Es will dir das zurufen. Der berühmte schottische Theologe John Duncan war auch Prediger in einer Gemeinde in Edinburgh in Schottland. Und da merkte er eines Sonntags bei der Feier eines Abendmahls, wie ein junges Mädchen, das er kannte, als er den Kelch ihr geben will, plötzlich mit Tränen in den Augen den Kopf zur Seite nimmt und das den Kelch gewissermaßen zurückweist. Und Duncan wusste, dass sie Sorge hatte wegen einer Sünde, die ihr leid tat. Und da hat er ihr die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, die hieß Lassie. Er hat gesagt, take it, Lassie, it's for sinners. Nimm es ruhig, Lassie, es ist für Sünder, das Mahl. Diese Vergewisserung, dass Christus für uns gestorben ist, dass er uns vergibt, ist für Sünder. Für diejenigen, die sehen, dass sie diese Vergebung brauchen, die sich danach sehnen und die alles von Christus erwarten, die sollen es gerade nehmen. Und darum sagt Paulus dann zum Schluss im Vers 28, es ist wichtig, dass wir nicht gedankenlos zum Abendmahl dazulaufen, sondern dass wir uns prüfen. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er dann von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Das ist das Ziel. Und dann nimmt Jesus diese Ordnung, die er gegeben hat, wirklich sehr ernst. Und Paulus sagt auch nochmal, was in Korinth passierte, weil die teilweise achtlos mit dem Abendmahl umgingen und weil die Ältesten in der Gemeinde auch nicht darauf geachtet haben, dass das Abendmahl nach dem Willen Christi immer gefeiert wurde. Und dann sagt Paulus, dass Gott auch manche der Christen gestraft hat. Vers 29, denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Und darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch. Und nicht wenige sind entschlafen, also gestorben. Überlegen Sie mal, das heißt nicht, dass diese Christen ihre Rettung verloren haben, weil sie falsch mit dem Abendmahl umgingen, achtlos, gedankenlos, ehrfurchtslos. Aber in der Gemeinde in Korinth hat es offensichtlich einige Krankheits- und Sterbefälle gegeben, an denen Gott nochmal deutlich gemacht hat, wie ernst er sein Wort nimmt. Und es kann heute durchaus sein, dass Gott einer Gemeinde manchen Segen entzieht, wenn sie mit dem Mahl des Herrn nicht in der gebotenen Ehrfurcht und Sorgfalt umgeht vor Christus. Das heißt nicht, dass das Abendmahl sozusagen der Ort ist, an dem hier wir versuchen, Menschen ins Herz zu schauen. Das können wir sowieso nicht. Keiner von uns kann das. Aber es geht darum, dass wir ganz klar verkündigen, was der Herr Jesus Christus mit seinem Mahl gemeint und gegeben hat. Und wer sich nicht in der Lage sieht, zum Abendmahl zu gehen, obwohl er Christ ist, der hat die Verantwortung, das, was ihn daran hindert, zum Abendmahl zu gehen, von sich aus in Ordnung zu bringen. Der hat die Verantwortung, das vor den Herrn zu bringen und gegebenenfalls, wenn es mit Menschen zu tun hat, das auch mit Menschen vor Christus zu klären. Aber er hat die Verantwortung dafür, denn alles, was uns vom Abendmahl trennt, das beschädigt auch so unser Verhältnis zu Christus. Und das Abendmahl ist nicht der Ort einer Demonstration, wo ich bestimmte Dinge irgendwie deutlich machen kann oder auf bestimmte Dinge aufmerksam machen kann, sondern das Abendmahl ist immer der Ort der Selbstprüfung vor Christus. Und wer gewissensmäßig Not hat, zum Abendmahl zu kommen, der ist von Christus eingeladen, seinen Frieden zu suchen und die Dinge so schnell wie möglich so zu klären, dass er wieder mit Freuden daran teilnehmen kann. Der Herr ruft zum Abendmahl. Er ruft in seine Gemeinschaft. Er sagt, komm her. Und manchmal wird einem diese Gewissensnot gerade beim Abendmahl bewusst. Auch das kann eine seelsorgerliche Wirkung des Abendmahls sein, dass sie uns auf bestimmte Dinge stößt, über die wir so im Alltagstrott einfach hinweggehen, wie es in der Gemeinde des Missionars Williams geschah, in Ratatonga. Der hatte gepredigt und es waren Heiden zum Glauben gekommen über die Jahre hinweg. Und dann ist er zum Heimaturlaub nach Hause gefahren und hat vor dieser Abreise in die Heimat noch mit seiner Gemeinde einen Abendmahlsgottesdienst gefeiert. Und dann kamen sie nach vorne, empfingen das Mahl und plötzlich stand einer der Männer wieder auf, obwohl er eigentlich nach vorne gekommen war und drehte sich auf dem Absatz um und ging zur Türe raus aus der Kirche. Und niemand wusste, was los war, warum er das tat. Und noch rätselhafter wurde es, als er nach einiger Zeit wieder zurückkam, wieder nach vorne ging und dann dort still niederkniete, um das Mahl zu empfangen. Und hinterher hat ihn der Missionar Williams dann gefragt, er sagt, was war los, was hat dich bewegt? Und hat er Folgendes erzählt, er sagte, als ich das erste Mal da stand, da merkte ich, dass neben mir ausgerechnet der Mann stand, der vor einigen Jahren meinen Bruder erschlagen hat. Damals waren wir beiden noch Heiden und ich hatte mir damals Blutrache geschworen, wie das die Regel in unserer Sippe ist. Und dann sind wir beide Christen geworden. Aber in dem Moment, als wir da vorne beim Mahl nebeneinander standen, kam das alles wieder in mir hoch. Die ganze Bitterkeit, der ganze Groll. Und ich hatte keinen Frieden im Herzen und ich konnte nur noch abhauen. Und als ich dann abgehauen bin, hat Christus mich an Folgendes erinnert. Er hat mich daran erinnert, er hat mich daran denken lassen, dass er ja für seine Mörder sogar gebetet hat am Kreuz. Und ich musste denken an dieses Gleichnis vom Schalksknecht. der seinem Nächsten nicht vergeben wollte und dem dann gesagt wurde, Gott hat dir so viel mehr vergeben. Warum bist du nicht bereit, das zu vergeben, was dein Nächster dir angetan hat, obwohl das, was du Gott angetan hast, doch viel größer ist? Und er sagt, das alles kam mir in den Sinn. Und da konnte ich beten und da konnte ich stille werden vor dem Herrn. Und da hat er mir die Freiheit geschenkt, nach vorne zu gehen und das Mahl des Herrn zu empfangen, weil es mir seine große Vergebung vergewissert, deren ich wirklich mich freuen darf. Jesus, der Herr Jesus will, dass wir diesen Reichtum, den er uns im Abendmahl schenkt, dass wir dieses Geschenk als Gemeinde wirklich annehmen, dass wir damit leben. Und dann wird es auch zu einer echten Stärkung werden für unseren Glaubensweg von jedem Einzelnen und für uns als Gemeinde. Das Ganze hat nichts mit einer mystischen religiösen Erfahrung zu tun. Darum geht's überhaupt nicht. Sondern drei Dinge hat Paulus uns hier gezeigt. Der erste Zuruf des Abendmahls heißt Denk dran, Erinnerungsmahl. Der Herr führt uns vor Augen, so wirklich wie du Wein und Brot sehen und schmecken und anfassen kannst, so wirklich habe ich mein Leben für dich gegeben. Und dann lautet der zweite Zuruf, hör hin. Das Abendmahl ist Verkündigungsmahl. Und mit dem spitzt der Herr Jesus das zu jedem Einzelnen von uns und sagt, so gewiss, wie du Brot und Wein zu dir nimmst, es kaust und schluckst, so gewiss gilt dir meine Vergebung. So gewiss ist mein Leiden und Sterben auch für dich geschehen. Und so gewiss werde ich wiederkommen und das ewige Mahl mit dir feiern. Vertraue mir, glaube mir. Und dann haben wir im Abendmahl diesen dritten Zuruf, wo der Herr Jesus sagt, komm her. Es ist das Gemeinschaftsmahl. So direkt, wie du Brot und Wein zu dir nimmst, so direkt und nahe bin ich mit dir verbunden. So eng will ich mit dir Gemeinschaft halten. Und so verbindlich, wie ihr alle teilhabt an diesem Brot und an diesem Kelch, so verbindlich will ich euch einander zur Seite stellen, zur Stärkung, zur Hilfe und zum Dienst aneinander und ein Miteinander für Jesus. Liebe Gemeinde, lasst uns dem Herrn danken für dieses Geschenk. Und lasst uns auch heute, wenn wir es dann tun, das Abendmahl feiern als eine Wegzehrung, als eine eiserne Ration, die der Herr uns gegeben hat, als Stärkung mitten im Kampf des Glaubens. Und lasst uns auch den Blick nach vorne haben, dass der Herr uns erinnert, es kommt der Tag, da werden wir dieses Mahl auf ewig feiern in seinem Reich. Und da wird es in einer Größe und Freude und Herrlichkeit gefeiert werden, wie wir uns das jetzt noch gar nicht vorstellen können. Er ist der Herr und er ist wirklich da. Amen.